Herzlich willkommen bei Viertelpause, dem neuen Hockey-Podcast. Mit Chris Faust und Sören Wolke. Produced by Upchoice. Herzlich willkommen zu Viertelpause, eurem Hockey-Podcast. Und mit dabei ist wie immer der geschätzte Kollege Chris Faust. Herzlich willkommen.
Hallöchen zusammen.
Letzte Woche unser DM-Rückblick. Diese Woche geht es um den EM-Rückblick, zumindest bei den Herren, und um die EM-Vorschau bei den Damen hier bei uns in Berlin, ja quasi direkt vor meiner Haustür. Dann sprechen wir noch ein bisschen über die zweite Bundesliga-Halle und über die Regionalligen und ein bisschen über die Pro-League. Die geht nächste Woche ja auch schon wieder los, also keine Zeit zu verlieren. Aber zunächst erstmal, Chris, wollen wir reinstarten mit einem Thema, was uns letzte Woche beschäftigt hat, nämlich die Wetballs kommen. Und da haben wir von Daniel Weißer eine Nachricht bekommen über Instagram. Vielen Dank und viele Grüße an der Stelle.
Daniel Weißer, weiß niemand, wer es ist, weil der heißt einfach nur Danse.
Danse. Ne? Hm? Danke erstmal für deine Nachricht an der Stelle, lieber Danse. Und er hat uns geschrieben mit den trockenen Plätzen. Das wurde relativ schnell gelöst über Hallenschuhe, Laufschuhe und Hockeyschuhe. Das war kein allzu großes Problem. Das war besser als auf einem trockenen Wasserkunstrasen. Die Wetballs jedoch, hat er gesagt, sind Quatsch. Also das wurde in Lausanne getestet beim Hockey 5. Da hat er gesagt, nach 2 Minuten ist der Ball viel zu leicht. Die haben zwar nicht rumgeeiert, aber nach 3 Spielen wurden die Bälle dann gegen normale Bälle getauscht. Und dann sah das Spiel auch schon ein bisschen besser aus. Also, als es dann noch geregnet hat, sah das auch wieder nach Hockey mit Tempo aus.
Okay, wir spielen nur noch im Regen. Spiel wird abgesagt, Sonne
scheint. Also ich fasse daraus zusammen, Chris. Trockene Plätze, Daumen hoch, Wetballs, aktuell noch eher Daumen runter.
Wie vermutet.
Ja. Also.
Danse, danke.
Danse, danke. Und wie immer, schickt uns gerne eure Anregungen und Ideen auf Instagram an viertelpause-podcast-Themenwünsche. Alles gerade jetzt, wo die Hockeyzeit ein bisschen ruhiger werden wird, vor allem nach dem nächsten Wochenende, zumindest was erste Ligen, EMs und Co. angeht. Dann geht es ja in anderen Abführungen nur noch Richtung Pro League. Chris, und an der Stelle will ich diese Woche gerne auf unseren Werbepartner der heutigen Folge hinweisen. Das ist die Hockeymarke Grace. Und ihr findet den Link zum Grace Online-Shop in den Shownotes. Und mit dem Rabattcode Viertelpause spart ihr da auf eurer nächsten Bestellung auch noch bares Geld, würde ich mal an der Stelle sagen. Also schaut mal vorbei, haut dann, wenn ihr was bestellt, dann den Rabattcode Viertelpause rein. Und dann freuen wir uns, wenn ihr den benutzt, und dann freut sich auch die Firma Grace. Chris, wir wollen auf die Hallen-EM der Herren zu sprechen kommen. Und erstmal, wir sind Europameister. Herzlichen Glückwunsch an das Team um Rein van Eyck und Tobi Hauke und all die Spieler, die da natürlich mitgewirkt haben. Wahnsinnsleistung und vor allem gut eingespielt übers Turnier.
Kann man nicht anders sagen. Herzlichen Glückwunsch. Es war ein ganz schöner Kraftakt. Man dachte ja irgendwie gefühlt, es geht nur gegen Österreich und gegen Belgien, aber es kam alles ganz anders.
Ja, in der Gruppenphase hat man zunächst erstmal einen 6:2 Auftaktsieg gegen Spanien hingelegt. 3-mal Elian Masko, 2-mal Henrik Mertgens und 1-mal Paul-Philipp Kaufmann, die Torschützen. Und du warst ja vor Ort, Chris, an den ersten 2 Turniertagen. Deine Einschätzung zum ersten Spiel gegen Spanien?
Ja, typisches erstes Spiel. Also, dass die Spanier jetzt eingespielt waren, das konnten wir ja auch nicht behaupten. Das ging dann gut los. Jan Matzkur und 2 frühen Toren. Sehr gut gespielt, der Mann. Muss man wirklich sagen. Das ganze Turnier.
Ist ja nicht umsonst auch bester Torschütze in der Bundesliga gewesen.
Yeah. Und jetzt auch nominiert für die Pro League für Argentinien. Kommen wir später zu. Es ist sehr schön, die Spanier zu sehen. Die Spanier hatten ja eine ähnliche Entwicklung wie der KNHB. Die haben ja jahrelang nicht am Hallenhockey teilgenommen. Jetzt haben sie sich langsam mit der über C- und B-Pool in den A-Pool hochgeschafft, wo sie auch hingehören. Ganz feine Techniker. Spielen sehr aufrecht Hallenhockey, hat unheimlich viel vom Feldhockey, aber haben tolle Tore geschossen, auch mit so ganz krassen Hundekurvengeschichten. Also extremer schon als die anderen Mannschaften. War schön anzusehen und wirklich ein gutes erstes Spiel. Und bei Spanien im Tor, Kollege Raffi, der Shootout Held von Frankfurt, vom Final Four. Also es ging das ganze Turnier so, es gab irgendwie keine Mannschaft, wo, ich sag jetzt mal, niemand drin war, der mit Deutschland keine Überschneidungen hatte. Also war sehr lustig.
Und dann hast du ja auch noch in Löwen alte Bekannte getroffen. Und du hast uns auch einen Spieler dazu mal rübergeschickt, den wir ein bisschen aufbereitet haben. Wen Christian in der Halle getroffen hat, das verrät euch am besten jetzt mal direkt selbst.
Wir sind hier in Löwen auf der Europameisterschaft und ich habe hier einen echt krassen Kroate. Hier ist Lukas Bachmann, spielt bekannterweise früher in Köln und jetzt schon länger in Krefeld. Und wir kennen uns lustigerweise von lustigen internationalen Hockey aus Prag, als er damals für die Kroaten gespielt hat. Luki, wie ist es, du alter Kroate? Gut. Geiles erstes Spiel heute Morgen, leider aber nicht so gelaufen wie gedacht, aber war ein enges Ding.
Ja, doch. Also wir sagen wir mal so, wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass wir irgendwie gegen Österreich großartig 3 Punkte holen. So ein bisschen dran geglaubt hat man aber schon.
War ja eng.
War am Ende tatsächlich enger als gedacht. Hat natürlich einen leichten oder einen großen Ausfall mit unserem Linksverteidiger, der eigentlich unser erster Eckenschütze ist und hat eine wichtige Stütze. Nichtsdestotrotz sehr gut gemacht tatsächlich. Wie gesagt, es war dann am Ende nochmal sehr eng. Hätten uns gerne 3 Punkte da mitgeholt oder vielleicht einen. So hast du jetzt
gegen Österreich, ja, ist klar.
Amtierender Europameister, muss man
Weltmeister.
Ja, muss man ja dazu sagen, ja, absolut. Nee, Enttäuschung ist abgehakt. Jetzt geht es um 3 Punkte gegen Spanien. Ich hoffe, das wird was. Wir legen alles rein. Aber nee, sehr, sehr schön hier bekannte Gesichter zu sehen.
Ja, lustig.
Vor allem, lassen drin. Vor allem wir kennen uns ja wirklich jetzt schon seit, was sind das, 7 Jahre, 8 Jahre?
Ja, sowas.
So, nee, sehr, sehr geil.
Lustige Geschichte, Leute. Wer war natürlich Schiedsrichter? Ben Göntgen. Es gab da gute Luki in seiner kroatisch-jugoslawischen Lava-Blutbahn, war da ein bisschen Stress und haben sich erstmal auf Deutsch ein bisschen angeschissen. Es war sehr lustig, ja. Aber alle hier, Michi Meister ist hier. Luki, dann wünschen wir dir viel Glück. Heute ist erst Donnerstag, das geht richtig. Ja, bis Sonntag, aber ihr macht's richtig gut. Und der 27er von euch, der mit der Klatze, unfassbar, der muss in die Bundesliga. Leute, der macht Moves, unfassbar, unfassbar.
Mein Reden, sag das doch mal dem Krefelder Trainer.
Alles klar, alles Gute.
Ich wünsche dir was.
Chris Faust erzählt, dass der 27er in die Bundesliga muss. Chris, wer ist der 27er?
Der 27er wurde bester Spieler des Turniers, Sportsfreunde. Unfassbarer Spieler, dass es sowas heute noch gibt. Kroatien, Deutschland, 6-7. Ja, Kroaten haben immer, die haben halt 5-6 gute Leute und dann wird's doof. Erstes Spiel waren die immer super gut. Zweites Spiel Akku leer, tschüss. Oder so ab dem 3. Viertel war auch Ende. Ja, also die haben gegen Österreich lang geführt, waren viel besser. Gegen die Deutschen lang geführt. Und Luki ist auch zweitbester Torschützenliste. Mit 11 schießt er einen mehr, ist er auch Top-Torschütze. Also, und dieser 27er, wie heißt der?
Ante Fujic.
Genau.
Ich bitte an der Stelle, meine kroatische Aussprache ein bisschen zu entschuldigen.
Der ist 31, der hat mal bei Post Wien gespielt, haben wir rausgekriegt. Hier mit Benny Stanzel und so. Obwohl, da war Benny, glaube ich, in Holland oder beim HDRC, egal. Und sonst spielt er in Kroatien. Leute, dass es sowas noch gibt. Also ist schon schier romantisch. Der macht Zier, der hat die Leute da ausgetanzt und legt die Bälle im Kreis an den Fuß und so. Also so ein eleganter Mann, wirklich. Und nach dem ersten Spiel alle schon geiler Spieler und ist dann absolut zu Recht als spektakulärster und wirklich bester Spieler. Hat Center gespielt. Der ist auch nie von der Platte. Der hat so lange gespielt, bis er umgefallen ist. Also krass.
Ja, Ante Fujic ist 27 übrigens laut Kader auf Euro. Okay, oder von der FIH, ich habe es nämlich gerade.
Nee, das ist die Rückennummer. Er ist 31.
Nein, Age 27. Echt? Age
27. Der ist 31. Also egal.
Egal wie.
Leute, kauft ihn euch. Für euer Hockey-Manager-Spiel. Kauft ihn. Und alle sportlichen Leiter, fahrt nach Kroatien.
Und schaut euch an, so früh an.
Der Typ ist der Hit. Das ist der Hit.
Ja. Und der gute Lukas Maximilian Bachmann, den du ja gerade da noch im Gespräch hattest, du hast es schon gesagt, dann auch einer der besten Torschützen beim ganzen Turnier gewesen, ja. Am Ende mit 11 Toren, 6 aus dem Spiel daraus, 5 Strafecken. Also das lässt sich auf alle Fälle sehen. Für die Kroaten übrigens zu unserem kleinen Exkurs hier noch, er hat es ja angesprochen, oder du hast es, glaube ich, sogar gesagt, ging es danach dann gegen Spanien. Auch da ein guter Kampf am Ende, 8-6 verloren. Aber jetzt wollen wir natürlich auf unsere deutschen Europameisterschaftshelden gucken. Wie ging es denn weiter? Es ging eben gegen jene Kroaten. Und da gab es dann nach einem 3-4-Rückstand zur Pause am Ende ein 7-6. Auch Chris, dank Konstantin Schreib mit 4 Toren, Henrik Mertgens, Elia Masko und Adrian Lehmann-Richtern mit den übrigen 3 Treffern.
Gibt es eine schöne Anekdote? Wir sitzen im deutschen Block und gucken das Spiel. Unser besagter bester Turnierspieler schießt wirklich, spielt 3 Deutsche aus und knallt das Ding rein. Und wir als Hallenhockey-Freaks voll ausgetickt. Blöd, war halt gegen Deutschland und wir saßen im deutschen Block. Wir sind, glaube ich, von ca. 24 Eltern mit Blicken totgelesert worden. Es war sehr lustig. Und dann so, oh, Entschuldigung, dass wir uns freuen. Aber es war einfach fantastisch. Sehr lustig. Aber ja, ihnen ging die Luft aus und dann standen sie wieder mit leeren Händen da. Ja.
Bei den Deutschen müssen wir vor allem über das Tor von Elia Masko sprechen zum 6-5. Das war auch nicht so verkehrt.
Wahnsinn. Ja, was ich eben schon sagte, der Junge, der hat's echt drauf und mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Auch vielleicht kriegt er eine Chance für Paris und ich glaube einfach, dass er sich nach Paris, wenn es sicherlich auch einen Umbruch gibt, da im A-Kader platzieren kann. Wir haben nicht so viele, die wissen, wo die Kiste steht und einfach auch mal dreckig aus dem Winkel da drauf schießen. Der macht das sehr gut.
Plus, wir müssen ja noch dazu sagen, dass ja auch so ein bisschen Verletzungssorgen dazugekommen sind in der Stürmerfront, in der Stürmerreihe bei den
Absolut. Panamas. Ob CR17 fit wird, wissen wir nicht. Also und andere sind ja auch angeschlagen. Da ist noch, denke ich mal, das Race open. Ja.
Also bis dahin super Turnierstart für die Deutschen, auch wenn es relativ knapp war gegen Kroatien. 2 Spiele, 6 Punkte. Dann kam ja zur Mutter aller Hallenhockey-Duelle bei den Herren, nämlich das Spiel gegen die Österreicher. 5-5 am Ende. Man hat da schon 4-1 geführt. Torschützen da. Konstantin Steib, Erik Kleinlein, Paul Dösch, Henrik Mertgens und Paul-Philipp Kaufmann. Henrik Mertgens hat danach dann gesagt zu hockey.de, also zum DHB, Interview, wir führen 4-1 und haben eigentlich alles im Griff, dann geben wir irgendwie die Kontrolle ab, kassieren unnötige Karten und Strafwecken, was die Österreicher wieder ins Spiel bringt. Am Ende fangen wir uns wieder, trotzdem müssen wir deutlich mehr aus unserem Spiel machen, nach vorne spielen und Chancen kreieren, so geht das 5-5 in Ordnung. Letztes Spiel, was du ja in der Halle noch gesehen hast, unterschreibst du das Statement von Henrik Mertgens?
Absolut. Sie haben dann irgendwann aufgehört, haben den Deckel nicht drauf gemacht, den berühmten Deckel. Und man muss ganz ehrlich sagen, dir fehlt halt die Eingespieltheit, speziell in der Abwehr. Und wir haben eine ganze Menge leichter Tore gefressen. Also Abstimmungen hinten rechts, hinten links, Torwart. Klar, wo sollen sie es denn herhaben? Deswegen, und ich meine, die Österreicher haben vorher noch Rohrmax gespielt und die hatten Lehrgang zwischen den Jahren. Und die haben, wie immer, auch im November noch ein Turnier gespielt. Und die spielen seit Jahren zusammen, immer mit der gleichen Mannschaft. Und diese Mannschaft, die da gespielt hat, die gibt's einmal und nie wieder. War auch so ein bisschen in den anderen Spielen, führst gleich ziemlich mit 2 oder mit 3, aber spielst dann nicht durch.
War also der erste Dämpfer im Turnier für die Hallenhornamas, wie sie ja genannt wurden. Und dann ging es gegen die Schweiz zum Abschluss. Und Chris, da gab es dann am Ende ein 5-6, Halbzeitstand 3-4. Kleinlein, zweimal Mertgens, Dösch und Masko, die ja irgendwie, es waren immer die gleichen Torschützen gefühlt. 5-6 gegen die Schweiz und dann war Zittern angesagt. Das war dann schon echt überraschend.
Ja, Repeat hast du so.
Ja. Einspielen.
Einspielen und es gab keine schlechten Kleinen. Wir haben noch nicht über die Portugiesen gesprochen. Großartig. Ja, die Tschechen haben es traditionell gut gemacht. Ja, unsere tragischen Freunde aus der Ukraine, die gehen dann runter mit den Kroaten, was unglaublich ist. Also wenn das Spiel 2x15 gewesen wäre, wäre Kroatien sicherlich ins Halbfinale gekommen, behaupte ich jetzt mal. Aber bei 4x10 dann halt natürlich nicht. Die Schweizer haben es so gut gemacht, die haben sich auch krass gesteigert. Aber da spielen auch Leute mit, die in der Hofklasse Eckenschütze sind und so Sachen. Da gibt es keine Gurken mehr oder irgendwas. Ja. Und dann kannst du halt auch mal gegen die ehrenwerte Schweiz verlieren.
Und Gott sei Dank aus deutscher Sicht hat dann am Ende Österreich gegen Spanien gewonnen. Relativ knapp ging das Ganze da zu. Ging am Ende 8-6 aus für die Österreicher. Und damit Deutschland dann als Gruppenzweiter fürs Halbfinale qualifiziert. Chris, da war auch noch nicht so ganz klar, ne? Vor dem Spiel. Man hat das nicht so ganz in der eigenen Hand gehabt. Wie geht's eigentlich weiter? Gut, Torverhältnisse und so sah schon gut aus für die Deutschen. Am Ende nur Platz 2 und damit war klar, man spielt gegen den Sieger aus Gruppe B und das waren die Belgier. Die hatten von 4 Spielen 3 gewonnen, 1 Spiel verloren. Und da dann, Chris, also nochmal jetzt so do or die für das Team um Rein van Eyck und Tobi Hauke. Und sie haben es dann am Ende gezogen. 5-4 gewonnen, auch dank Konstantin Steib einmal mehr. 2 Tore von ihm, Lehmann Richter, Kleinlein und Mertgens, die übrigen Torschützen. Da war die Mannschaft dann wirklich im Turnier dann.
Es ist auch besser, früher war es ja so, dann hast du jedes Spiel 10-1, 8-2 oder irgendwas gespielt. Gegen die Österreicher, das 5-5 war, glaube ich, wichtig, hungrig zu bleiben. Die Niederlage gegen die Schweiz, was jetzt im Nachhinein natürlich keine Auswirkungen hatte. Klar hätten die Deutschen es gewonnen, wenn sie safe gewesen. Da bist du anders fokussiert, wenn du so eine Gruppenphase hinter dir hast fürs Halbfinale und die Belgier, die ja eine reine Nationalmannschaft haben und auch einen reinen Nationaltrainer, der nur die Halle macht und jetzt auch schon ein bisschen länger. Bei den Damen machen es die Belgier auch so. Da musst du schon dein bestes Tennis spielen, dass du da durchkommst. Und die Halle war auch voll. Und es war ja auch eng und hinten raus haben sie es dann geholt, ja.
Konstantin Steib hat danach dann auch die Kulisse gelobt, weil es einfach wahnsinnig laut war, ein toller und einfach ihm auch ganz viel Spaß gemacht hat. Am Ende dann Siegtorschütze Henrik Mertens in der Schlussminute dann und somit stand es fest, es geht im Finale gegen die Polen, die sich, ja Chris, dann doch relativ überraschend, möchte ich sagen, durchgesetzt haben im Duell mit Österreich.
Dieses Polen-Österreich-Ding ist ja auch immer so eine Geschichte, traditionell. Aber man muss noch was zu dem Belgien-Spiel sagen. Wir hatten dann im Belgien-Spiel, hatten wir dann auch einen Belgier, der beide Staatsangehörigkeiten hat, Max Langer, der U16, U18 für die deutsche Jugendnationalmannschaft gespielt hat und sich dann entschieden hat, doch nach Belgien zu gehen und hat uns auch, ich glaube, 3 Eckentore reingeflammt. Der hatte beim MHC gespielt, lange Jahre, sein Vater ist Professor. Und jetzt wieder in Löwen an der Universität, vorher war er in Mannheim. Ja, den haben wir leider an Belgien verloren, ein sehr guter Mann. Es ist ja so, Österreich Hockey, wisst ihr ja, es findet alles nur in Wien statt. Und Darius Rachwalski, der jahrelang in Wien war bei den Arminen, erst als Spieler und dann mit den, was weiß ich, wie viel Staatsmeister gewonnen hat, ist ja dann wieder nach Polen und Nationaltrainer. Also Darius gegen seine Jungs gespielt. Da ist natürlich dann auch immer der Co-Trainer von Robin Rösch, der Hans Schmid, ist auch Pole. Also das ist alles so ein ganz, ganz enges Ding und die betteln sich ja schon seit Jahren. Und wir hatten auch schon am Donnerstag gesagt, die Polen spielen so gut und die Polen sind sicherlich ein Kandidat fürs Finale. Und ja, das hat sich dann eingestellt. Ja, enges Spiel. Man muss dazu sagen, die Österreicher haben ohne Michi Körber gespielt, ohne Olli Binder und noch ein paar Leuten. Die waren nicht in bester Besetzung da. Benny Stanzl hat wieder mitgespielt. Die haben mir gesagt, der konnte sich kaum noch warm machen, weil er so Schmerzen gehabt hat. Also die haben auf der letzten Rinne gespielt und konnten dann auch nicht mehr. Und Kollege und Torwart Gott Simcek hat sich im Deutschlandspiel das Knie verdreht und ist schon im Gruppenspiel raus. Da hat ein junger Nachwuchsmann da gespielt. Also das, wenn jetzt sagen, oh, die Österreicher, die sind nichts mehr, das ist Quatsch. Die konnten halt nicht komplett performen. Ja, und ihr wirklich großartiger und einer der besten Hallentorsteher der letzten 10 Jahre mit dem Knie kaputt, das hat sie natürlich auch noch geschwächt.
Es ging im Halbfinale zwischen den Polen und den Österreichern in Shootout. Da hat es nach regulärer Spielzeit 1-1 gestanden. Am Ende scheiterte Filip Losonki an Mateusz Popielkowski im polnischen Tor. Und Robert Pawlak traf gegen Christoph Sandbichler und brachte die Polen somit ins Finale gegen Deutschland, Chris. Und das Finale gewann die Deutschen mit 5-2, Halbzeitstand 2-1. Paul Dösch, unser Berliner mit 2 Toren, einmal per Ecke, einmal per 7 Meter, 2-mal Ilija Maskur und 1-mal Henrik Mertens die Torschützen. Es ist der 17. Europameistertitel im Hallenhockey für die deutschen Hockeyherren und damit natürlich auch einmal mehr ja, die Vormachtstellung in Europa unterstrichen. Und Rein van Eyck sagte auch danach dann, jawohl, Europameister, Megaleistung heute. Vor allem die zweite Halbzeit war sehr souverän. Wir sind überglücklich. Die Steigerung im Turnier war deutlich zu sehen. Können wir so unterschreiben, ne?
Kann man unterschreiben. Absolut, absolut. Der Rhein, voll der Goldschmied hier.
Ja, lass uns ein bisschen auch drüber sprechen über Rein van Eyck. U21-Weltmeister-Coach, jetzt Hallen-Europameisterschaftscoach.
Ja.
Gut, wir haben gesagt, 17. Titel für die Honamas in der Halle. Nichtsdestotrotz musst du erstmal schaffen. Zusammen mit Tobi Hauke ja auch ein ganz spannendes Modell. Wir haben ja jetzt hier das Modell in Berlin bei den Damen mit Markus Weise und Dominik Giskis. Chris, lass uns ein bisschen über Rein van Eyck sprechen. Er gewinnt und macht aus Gold, was er gerade eigentlich so anfasst. Zumindest beim DHB in Berlin, beim BHC ja auch die Herren ab und an mal in ein deutsches Endspiel in der Halle geführt. Für dich, er ist auch noch ein echt junger Typ, die spannendste Personalie auf der Trainerbank. Vielleicht sogar nicht nur in Deutschland, sondern auch echt so im Welthockey.
Er ist vor allen Dingen ein Mensch. Und er ist sehr nahbar und jeder, der mit ihm zusammenarbeitet, ist begeistert von seiner Personality. Er hat einen unheimlich hohen Hockey-Sachverstand, aber er macht das meiner Meinung nach auch sehr geschickt, sitzt auf keinem hohen Ross, sondern ist ein absoluter Teamplayer. Darfst ja nicht vergessen, er hat Tobi Hauke als Co-Trainer. Tobi hat auch auffällig sehr viel gecoacht und er hat in meinen Augen und so von außen, er kann unheimlich gut abgeben. Das hört man auch aus Malaysia, was da los war im Staff. Hat mit Stefan Haumann einen Top-Videomann gehabt, der in der Halle natürlich super wichtig ist. Aber Stefan hat ja auch jahrelang bei den Danas da mitgearbeitet. Ja, das war einfach, Adrian Kock hat Teammanager gemacht, ist auch Landestrainer. Also das war eine sehr gute Gruppe. und der Staff in Malaysia, wenn du die gesehen hast, das waren ja auch alles Kumpels und sehr innig, sehr herzig. Ich mag den Stil wirklich und ich glaube einfach, dass seine Wärme, seine Herzlichkeit kombiniert mit dem Hockeysachverstand, für den willst du einfach spielen. Okay, für den stirbst du da draußen auf dem Platz.
Ja, aber es gibt ja auch niemanden, den ich kenne, der Rein van Eyck sagt, den mag ich nicht. Also es gibt ja normalerweise.
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt.
Bei jedem Trainer gibt es mal irgendeinen, der sagt, den mag ich jetzt nicht so gerne. Bei Rein van Eyck gibt's das nicht.
Nee, nein, hörst du mir. Sekte, da kommst du nicht rein und dem passt die Nase nicht und dann hast du keine Chance.
Auch jemand, dem DHB, wie ich finde, nach außen hin sehr gut zu Gesicht total steht, jung, modern.
Ja, der tut ihm total gut. Ja. Und auch damals mit dem Xavier Reckinger, ja, der hatte über 300 Länderspiele für Belgien. Auch eine ganz andere Mentalität vom Hockey. Das hat der Sache auch gut getan, ja. Und Rein, das tut uns gut, befruchtet wird von außen. Das deutsche Hockey gepaart mit dem Einfluss aus anderen Hockeykulturen, das tut uns, glaube ich, sehr gut.
Und vor allem diese Bodenständigkeit, die wir ja doch an manchen Stellen in der Vergangenheit vermisst haben und manchmal immer noch auch vermissen.
Ganz kurz, es war jetzt keine Rein van Eyck-Propagandaveranstaltung und ich will auch kein Kind von ihm. Ich sag's einfach mal nur so, wie es ist. Ja, ich sag's einfach mal nur so, wie es ist. Der Typ ist offen, der tut dem deutschen Hockey gut. Nein, das deutsche Hockey ist nicht scheiße und nein, alle anderen Trainer, die wir haben, sind keine Sektenvögel. Er tut uns gut. Fertig. Man kann nur hoffen, dass er lange im System bleibt.
Einfach mal annehmen an der Stelle. Ja. So ist nämlich. Ja. Viele Grüße, lieber Rein, an der Stelle. Ich weiß, du hörst ja auch ab und an mal rein bei uns.
Hat heute Geburtstag, an dem Tag, wo wir aufnehmen.
Und damit herzlichen Glückwunsch Dienstag auch an der Stelle. In dem Fall für dich nachträglich, weil du es nachhörst. Aber wir haben es dir wirklich an dem Tag gesagt. Ja. Chris, schauen wir auf die Hallen-EM bei den Damen hier bei uns in Berlin im Horst-Korber Sportzentrum. Ich gehe einmal ganz kurz die deutschen Partien in der Gruppe durch. Am 8. Februar, also am Donnerstag, geht es um 13.45 Uhr gegen Spanien. Am selben Tag, 6 Stunden später, 19.45 Uhr gegen die Türkei. Ein Tag drauf, am Freitag 19.45 Uhr gegen Tschechien und dann am Samstag um 12.45 Uhr gegen Belgien. Danach stehen dann die Platzierungsspiele bzw. Halbfinals und Finals an. Bei der letzten Hallen-EM in Hamburg 2022 haben die Danas die Niederländerinnen im Finale mit 5:4 besiegt und haben von 21 Turnieren 16 gewonnen. Chris, kommt das 17. dazu?
Wenn wir sehen, KNHB ist nicht mehr dabei. Der Spielplan ist in meinen Augen sehr, sehr gut, weil du steigerst dich quasi von Gegner zu Gegner. Die Spanier sind neu dabei, dann kann man sich schön einzocken. Die Türkinnen sind sehr unangenehm zu spielen, aber sind jetzt auch schon länger im A-Pool. Türkische Herren sind am Wochenende auch aufgestiegen in den A-Pool. Die türkische Clubmannschaft spielt auch in Wien in 2 Wochen. Also das türkische Hallenhockey, die Develop, Klassiker Tschechien, die sind natürlich jetzt, glaube ich, ein bisschen müde nach Indien, weil die haben ja nicht mehr. Kommt die gleiche Mannschaft oder die gleichen Topspielerinnen. Und dann hast du wirklich eine gute Steigerung für, in meinen Augen, das schwerste Gruppenspiel Belgien. Ja. Und das ist für Markus und für Domme wirklich ein sehr guter Spielplan, ja.
Sollte man es dann schaffen, als Gruppenerster sich zu qualifizieren in Gruppe A, würde man dann am Samstag um 18.35 Uhr auf den Zweiten aus Gruppe B treffen. Und das Finale findet dann am Sonntag um 14 Uhr deutscher Zeit natürlich dann statt. Gruppe B gehen wir auch noch mal einmal ganz kurz durch. Österreich, Italien, Polen, die Schweizerin und die Ukraine sind da drin. Sehr ausgeglichener Pool B.
Ukraine und der Rest ist in meinen Augen ziemlich offen.
Schauen wir mal, wie das Ganze dann. Ja.
Österreich, Coach Sven Lindemann, der Schweizer Trainer Matthias Scheben, also haben wir auch wieder viel deutschen Einfluss darin. Ja, das wird eine interessante Europameisterschaft. Ich wünsche euch viel Spaß.
Genau, weil wir werden ja auch vor Ort sein und ein paar Stimmen auch mal sammeln für unseren Podcast nächste Woche. Ich kann schon mal so viel auch sagen, wir werden dann wahrscheinlich eine kleine Pause mal einlegen nach der Folge nächste Woche. Chris, schauen wir, es geht noch weiter mit Hallenhockey. Nur weil die Hockey-Bundesliga fertig ist, die erste, heißt es ja nicht, dass es generell schon war mit dem Hallenhockey. In der zweiten Liga wird noch gespielt, in der Regionalliga natürlich auch. Wir gehen einmal durch bei der zweiten Bundesliga Herren. Im Osten hat der bisherige Tabellenführer Köthen, die hatten bisher oder haben 13 Punkte zu Hause gegen Osternienburg verloren. Und jetzt ist Aufsteiger ATV Leipzig mit 14 Punkten erster. Chris, 1 Punkt Vorsprung, 3 Spiele noch zu gehen. Es wird sich zwischen den beiden wohl entscheiden. Rotation Prenzlauer Berg hat 10 Punkte und somit 4 weniger als Leipzig.
Müssen wir gucken, ich kenne mich da drüben nicht so gut aus, aber es ist ja jetzt auch nicht mehr so lang, das wird ein ganz enges Ding, ja.
Genauso im Abstiegskampf, da hat der Mariendorfer HC nach 7 Spielen 7 Punkte, ein Torverhältnis von +5, der Berliner SC nach 7 Spielen ein Torverhältnis von -8 bei ebenfalls 7 Punkten. Das könnte noch, ich möchte mal vorsichtig sagen, noch ganz spannend werden zwischen den beiden.
Sag du mal was, wer bleibt drin, wer geht hoch,
zack, zack. Ich habe ja selber meine eigene BSC-Vergangenheit, deshalb liebe Mariendorfer jetzt einmal weghören und ich muss da ein bisschen aus eigener Historie heraus sagen, der BSC schafft das natürlich noch drin zu bleiben. Haben auch ein ganz wichtiges Spiel vor der Brust gegen Oster-Nienburg jetzt am kommenden Wochenende. Die haben nur 2 Punkte mehr. Das würde also bedeuten, für den BSC wäre man da mit einem Sieg dann vorbei. Also das bleibt auf alle Fälle dann auch noch richtig, richtig spannend. Chris, schauen wir weiter. Einmal im Norden, da führt Clipper. Die haben 18 Punkte die Gruppe an. 18 Punkte nach 7 Spielen. Zweiter ist Braunschweig. Die haben 16 Punkte nach 7 Spielen. Und auf dem Abstiegsplatz steht TTK Sachsenwald. 3 Punkte nach 7 Spielen. 3 Punkte Rückstand auf Marienthaler HC. Lass uns auch über die besten Torschützen der Liga sprechen. Luis Bernstein, Clipper 24 Tore. Und Erik Matte aus Braunschweig 22 Tore. Mir wurde gesagt, dass ich jetzt alle Mathematikwitze beiseite lassen soll von Tim.
Verrückt. Die Mathematikwitze. Ja, da ist eng, fallen immer viele Tore im Norden, mehr als im Süden, finde ich. Warten wir es ab. Ich meine, Kopf-an-Kopf-Rennen, Clipper, Braunschweig. Braunschweig, mein Freund Kasi, würde ich mich natürlich freuen, aber es wird wahrscheinlich schwierig.
Wäre ja ganz cool wieder für die Abwechslung im Norden. Also nichts gegen Clipper, aber für die Abwechslung Braunschweig bei den Herren mit drin. Wäre ja nicht so verkehrt.
Ja.
Und das wären dann auch ganz coole Duelle mit Hannover. An der Stelle, weil Hannover und Braunschweig, habe ich ja gehört, das versteht sich nicht ganz so gut. Zumindest im Fußball.
Klassiker.
Ja. Im Westen wurde der DSD Düsseldorf noch von Schwarz-Weiß Köln auf Rang 2 überholt. Tabellenführer ist da immer noch der Gladbach HTC. Die haben 4 Punkte Vorsprung bei noch 3 Spielen. Und jetzt kommt es zum direkten Duell zwischen Gladbach und Köln am Sonntag, Chris. DSD Düsseldorf.
Da sind wir gespannt.
Ja. Oder Schwarz-Weiß Köln.
Das kann natürlich eine Vorentscheidung werden. Die Kölner sind auch gut drauf. Schauen wir mal.
Ja. HC Essen übrigens Tabellenschlusslicht 7 Spiele, 7 Niederlagen, Torverhältnis von -42 und 6 Zähler Rückstand auf den Club Raffelberg schon. Also das wäre ja ein mittleres Hockeywunder, wenn man das noch erfolgreich gestalten könnte. Aber wir haben am letzten Spieltag der ersten Herren Bundesliga gelernt, dass gefühlt alles immer noch drin sein kann. Und im Süden gab es am letzten Freitag ein Nürnberger Stadtderby, HGN gegen NATC, 4-10. Am Ende Christopher Wesley, Chris, war da unter den Torschützen. NATC kommt damit nicht an die Stuttgarter Kickers heran. Die haben 2-mal gewonnen, sind weiter Tabellenführer, haben 3 Punkte Vorsprung bei noch 2 Spielen. Und im Abstiegskampf hat Wiesbaden 9-2 bei TuS Obermenzing in München gewonnen und hat sich damit 3 Punkte absetzen können.
Also ich glaube auch, dass mit den Kickers, das wird durchgehen. Und meine lieben Freunde vom TuS, das wird sehr schwierig.
Schauen wir noch einmal ganz schnell rüber zu den Damen. Im Osten streiten sich Oster-Nienburg mit 18 Punkten und der Berliner SC mit 16 Punkten noch darum, wer aufsteigt in die erste Bundesliga. Beide spielen jetzt noch am Sonntag direkt gegeneinander. Das könnte auch ganz charmant werden.
Aber Oburg, nichts gegen BSC. Oburg fände ich sehr romantisch.
Fände ich romantisch. Ja. Ich streiche jetzt meine BSC-Vergangenheit hier mal wieder raus an der Stelle. Ne?
Ja. Oburg finde ich romantisch.
Schauen wir weiter. Im Norden, da hat Polo Punkte liegen gelassen, hat nur unentschieden gegen Clipper gespielt. TG Heimfeld hat aber auch Punkte liegen lassen gegen den Marienthaler THC. Ergibt folgende Konstellation. Polo 7 Spiele, 15 Punkte. TG Heimfeld 6 Spiele, 12 Punkte. 78, 6 Spiele, 12 Punkte. Clipper 7 Spiele, 11 Punkte. Das ist richtig eng. Wem fällst du denn da romantisch?
Im Norden finde ich nicht so romantisch.
Jetzt, wo wir Richtung Valentinstag gehen, ja.
Ach ja. Keine Ahnung. Das ist ganz eng. Aber da habe ich auch 0 Aktien in 2 der Bundesliga Nord. Also,
schauen wir, ob es in der...
Werden wir sehen. Schauen wir nächste Woche wieder.
Ja. Schauen wir, ob es in der zweiten Liga West ein bisschen anders ist. Da bei dir, es gibt ein enges Duell zwischen dem RTHC Leverkusen, die haben 17 Punkte, Schwarz-Weiß Köln hat 16. Im direkten Duell am vergangenen Wochenende haben sich beide 2-2 unentschieden getrennt.
Klassisches Hallenergebnis, 2-2.
Ja. Leverkusen hat ein Spiel mehr, 8 Spiele, Schwarz-Weiß Köln 7 Spiele, 1 Punkt weniger, also somit die vermeintlich besseren Karten. Und HC Essen ist auch noch relativ gut mit dabei, 7 Spiele, 12 Punkte.
Gut, wenn jetzt Schwarz-Weiß Köln mit einem hinten dran ist, die waren, glaube ich, lang nicht mehr oben. Interessant. Also müssen wir auch beobachten, ist auch alles ganz eng. Im Süden wird es klarer, ja.
Im Süden führt der HC Ludwigsburg mit 21 Punkten, 3 Punkte vor Frankfurt 80. Beide haben 6 Punkte geholt am vergangenen Wochenende und spielen am Sonntag im letzten Saisonspiel gegeneinander, Chris. Ich sag mal so viel, auch gerade beim Blick aufs Torverhältnis im Süden. Ludwigsburg +44, Frankfurt +25. Also Frankfurt muss irgendwie noch auf den Ausrutscher von Ludwigsburg hoffen. machen.
Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und ohne der anderen Main-Seite zu nahe zu treten, mit 15 oder 20 Unterschied gewinnen die nicht gegen Ludwigsburg, wenn überhaupt.
Ja, ja, Ludwigsburg spielt noch beim SBDJK Rosenheim.
Sehr unangenehm.
Also da müsste Ludwigsburg Punkte liegen lassen, damit das für Frankfurt 80 noch realistisch wird, dass man das schafft. Das war's mit der zweiten Liga und wir gehen noch eine Liga tiefer, Chris, in die Regionalligen, aber da jetzt wirklich
überflieg mal.
Nur einmal ganz kurz. Die im Westen haben die Kahlenberger Punkte liegen lassen beim 7:7 in Oberhausen, damit Leverkusen wieder 2 Punkte vorne und bei den Damen haben wir letzte Woche noch gesagt, dass THC Bergisch Gladbach Spitzenreiter ohne Punktverlust ist, Chris, und das ist irgendwie, weiß ich nicht, Viertelpause Schicksal. Jetzt haben sie am Wochenende gegen den vorletzten Gladbacher HTC verloren, sind aber immer noch erster punktgleich mit Rot-Weiß Köln 2.
Sörens Orakel. Ja. Bergisch Gladbach gegen Gladbacher HTC. Eigentlich ist es ja umgekehrt, ne? Bergisch Gladbach ist ja jetzt, ohne denen zu nahe zu treten, ist ja quasi, wenn du jetzt so historisch auf Gladbach, aber na gut. Also ist noch alles drin, ist noch alles drin. Süden, zeig her, zeig her. Süden ist ja durch, da ist TuS Obermenzing schon aufgestiegen.
Genau. Und bei den Damen hat sich der Abstiegskampf ja ein bisschen geklärt, in Anführungszeichen. Schott Mainz hat ein Remis gegen die Stuttgarter Kickers geholt und hat jetzt 3 Punkte Vorsprung vor Bietigheim. Mainz hat 9, Bietigheim hat 6.
Das geht auch bis zum Schluss, ich sag's dir.
Und bei den Herren hat sich Hanau am Samstag aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Unser lieber Tim ist ja alter Würzburger, der hat sich sehr gefreut vor unserer Aufnahme, als er mir hier unser Skript, an dem wir uns so langhangeln, gezeigt hat. Da steht hier auch ganz viel Würzburg. Hanau hat 8:9 gegen Würzburg verloren und dann hat Hanau auch noch 7:4 gegen den ASV München gewonnen und Würzburg hat dann in Ludwigshafen 6:0 gewonnen. Ergibt folgendes Bild. Der HTC Würzburg hat 21 Punkte und der ASV München 19 Punkte und Chris, wie sollte es besser sein, als wenn am letzten Spieltag der HTC Würzburg beim ASV München gastiert?
Endspiel. Die Hanauer haben es in der Kranzstein verzockt und dadurch haben wir jetzt diese Konstellation.
Wer macht's denn? Bringt Würzburg?
Ich habe letzte Woche gesagt Würzburg und ich sage auch die Woche Würzburg. Wobei, ja gut, dürfen nicht verlieren. Aber in der Halle auf Unentschieden spielen war schon immer eine scheiß Idee.
Schauen wir einmal in Osten rüber, da haben die Herren von Real von Camisso gewonnen beim TSV Leuna und somit bis auf 3 Punkte an den ATV Güstrow dran. Die Damen haben gar nicht gespielt. Güstrow, Chris, für dich wieder so eine Romantiknummer?
Absolut. Ich finde das alles großartig.
Schön.
Leuna, Chemie Leuna. Die hießen früher Chemie Leuna. Gegen die haben wir auf dem Turnier gespielt, als die Mauer fiel. Das war unfassbar. Da haben wir dann in Goslar, die hatten alle Turnschuhe mit 2 Streifen an und Hockeyschläger, das kannst du dir nicht vorstellen. Und abends gab es Getränke und als wir Sonntag fertig waren, haben wir denen alles geschenkt. Alle Hockeyschläger, alle Turnschuhe. Es war voll süß. Ja, drauf haben wir uns wieder, also Chemieleune.
Ganz romantisch jetzt hier.
Das ist richtig.
Nicht ganz so romantisch und da möchte ich den Damenteams nicht zu nahe treten. Es ist im Norden bei HTHC 2, Alster 2 und UHC 2 sind zwar alle vorne, dürfen aber alle nicht aufsteigen. Deshalb kämpfen dahinter der Kieler THC, Club Sau Fahr und der MTV Braunschweig um den Aufstieg.
Es gibt es nur im Norden. Es gibt es nur im Norden. Im Süden darfst du nicht mit zweiten Mannschaften erste Regio spielen. Da darfst du allenfalls zweite Regio spielen. Das ist echt, ja. Nein, dann steigst du als Vierter auf oder als Fünfter.
Das, also meine ich im
Fall als Vierter.
Ist im Osten übrigens bei uns ganz genauso.
Auch so?
Ja.
Okay.
Da gibt es auch eine Regionalliga 2 Ost, wo dann übrigens bei den Damen, ich schaue gerade mal, MHC 2, Blau-Weiß 2, Berliner HC 2, Wespen 2, Tusli 2 und Prenzlberg 2 mitspielen. Das aber nur kurz am Rande erwähnt. Schauen wir da nochmal ganz kurz drauf. Also Fahr, Club zur Fahr aus Bremen hat 4:3 gegen Braunschweig gewonnen. Kiel hat bei Alster verloren. Fahr hat jetzt die beste Ausgangsposition mit 19 Punkten.
Abwarten.
Ja.
Sieht ganz gut aus. Und 78 hat es gepackt.
Genau, da sind die Herren
auch romantisch
aufgestiegen. Ja.
Auch romantisch.
Ja. Die hatten doch damals, meine ich, Chris, auch einen Torhüter in relativ fortgeschrittenen Alter noch mit dabei.
Jürgen Schnebel.
Ich wollte es doch sagen. Weißt du, ob der da immer noch mitspielt?
Nee, der spielt nicht mehr mit. Müsste jetzt schon Richtung den 60ern gehen. Aber sein Sohn hat doch da gespielt und der ist doch dann später auch nach Hamburg gegangen, soweit ich weiß.
Ist nicht Maxi Schnebel?
Hat da gespielt. Sowas, ja. Ich kenne mich nur mit.
Aber ich meine, Jürgen Schnepel hat noch in seinen 50ern noch
richtig,
Bundesliga
richtig
gespielt.
Richtig. 78.
Ja. So, das sei nur wenig. Vielleicht feiert er ja sein Comeback dann in der zweiten Bundesliga Nord zwischen den Pfosten. Zwischen den Pfosten, Chris, ist ein gutes Stichwort. Wir rushen einmal weiter durch unser Programm und kommen zum Pro League-Kader der Herren. Denn die sind in der kommenden Woche in Argentinien gefordert. In Santiago del Estero geht es zweimal gegen die Belgier und zweimal gegen Argentinien. Ich verlese einmal hochoffiziell den Pro League-Kader der Herren. zwischen den Pfosten, eben schon angesprochen. Alex Stadler und John Danneberg. Und dann auf dem Feld Matthias Müller, Mats Krambusch als Kapitän, Lukas Windfeder, Raphael Hartkopf, Thies Prinz, Benedikt Schwarzhaupt, Nikta Svelen, Johannes Grosse, Konstantin Steib, Tim Herzbruch, Paul Philipp Kaufmann, Theo Hinrichs, Tom Krambusch, Gonzalo Peert, Justus Weigand, Niklas Bosserhoff, Michel Struthoff, Martin Zwicker, Hannes Müller, Malte Hellwig, Moritz Ludwig und mit der 62 Ilya Maskur, Chris, der trägt eigentlich die 26. Ich habe gesehen beim DHB, dass jemand anderes die 26 trägt. Da wollte ich jetzt erstmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Und zwar ist das der Sportskamerad Luca Wolf. Deshalb hat anscheinend Edi Maskur seine Nummer umgedreht. Sei es drum.
Da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Fand 62 ist eine ungewöhnliche
Nummer. Deshalb 62 ist so eine wilde Nummer. Deshalb habe ich nämlich extra nachgeguckt. Der hat ja sonst die 26.
Aber schick, ich meine, er spielt in Belgien gut bei der Hallen-EM und jetzt fährt er damit.
Fette doch, Chance super. Für Malte Hellwig und Ilya Maskur, hatte ja auch Tilo Strajkovski im Interview mit Tim ja auch gesagt zum Thema Malte Hellwig. Ist einer, der es auch verdient hat, damit dabei zu sein. Das ist schon eine richtig gute Truppe. Jetzt geht es am 15. Februar, alles deutsche Zeit, 23 Uhr gegen Belgien, 16. Februar, 23 Uhr gegen Argentinien, 18. Februar, 23 Uhr gegen Belgien und 19. Februar, 23 Uhr gegen Argentinien. Wie wichtig, Chris, sind diese Spiele im Hinblick auf Paris?
Ich finde es erstmal bemerkenswert, dass Belgien und Deutschland nach Argentinien spielen.
Ja, das ist ja Pro League.
Ja. Okay, machen wir jetzt kein Fass auf. Da sind ja sicherlich Leute dabei, die davon ausgehen können, dass sie in Paris spielen, wenn sie gesund sind. Aber durch die verletzten Misere, die wir jetzt hatten im Oman, wird die zweite Reihe jetzt natürlich gefordert sein. Ja, und denkt an die Diskussion von Tokio, dass wir keinen, im Fußball sagt man Strafraumstürmer haben, keinen Neuner. Ich bin gespannt, wer sich da durchsetzen kann. Und da sind ja jetzt viele offensive Kandidaten dabei. Und insofern sage ich, ja, die Spiele sind interessant und sind wichtig. Es sind ja auch sehr viele Jungs. Danach wird sich wieder ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Du musst da drüben performen.
Könntest du dir vorstellen, dass so etablierte Spieler, also ein Mats Krambusch, ein Martin Zwicker, vielleicht auch unser Torhüter-Duo Stadler Danneberg, ich weiß es nicht, deshalb frage ich dich.
Da passiert nichts mehr.
Aber meinst du, die wissen, sie haben ihr Olympiaticket sicher?
Nee, auf keinen Fall. Also das ist ja jetzt auch nicht in der Grund-DNA, dass sie sich da drauf ausruhen. Aber die vier, die du jetzt aufgezählt hast, gehören zu denen, was ich vorher sagte. Wenn da jetzt nichts passiert, dass sie krank werden oder verletzt, glaube ich schon zu 99%, dass die Paris spielen. Ja, aber was ist mit den anderen? Ja, also.
Weil ich habe mich gefragt, das ist ja ein bisschen schwierig, ne? Du weißt selber, du bist eine Führungspersönlichkeit in der Mannschaft. Normalerweise bist du immer mit dabei und dann trotzdem deine Leistung ja so zu bringen. Klar sind das alles Hochleistungssportler, aber trotzdem auch vom Kopf her, ne? Dann immer sich nicht darauf auszuruhen. Das ist ja schon stark.
Da muss man viel sprechen, auch mit dem Staff und so Sachen, dass die Spannung da hochhalten und so Geschichten. Aber wir haben ja im Oman ganz klar gesehen, dass sie sich in meinen Augen stabilisiert haben und dass, wenn sie müssen, dann können sie auch. Und insofern, ich freue mich jetzt auf die Spiele. Das ist sicherlich sehr spannend zu sehen, wie, ich nenne sie jetzt mal zweite Reihe, wie A, der Staff die zweite Reihe einsetzt, in welcher Konstellation und wie die performen. Spannende Geschichte.
Die wir natürlich euch dann auch ein bisschen näher bringen werden und uns mal anschauen werden, okay, wie haben denn unsere Honamas so performt, Chris? Und nicht nur die Herren spielen, auch die Damen spielen. Die spielen am 16. Februar um 1.30 Uhr gegen Belgien, am 17. Februar um 1.30 Uhr deutscher Zeit gegen Argentinien, am 19. Februar 1.30 Uhr gegen Belgien und am 20. Februar 1.30 Uhr wieder gegen Argentinien. Und das tun sie mit folgendem Kader, der kam gerade raus, da haben Chris und ich schon aufgenommen. Ich habe den mal kurz nebenbei aufgemacht und zwar im Tor. Nathalie Kobalski und Lisa Schneider, auf dem Feld Kira Horn, Amelie Wortmann, Kapitänin Celine Urus, Benedetta Wenzel, Lisa Neute, Lena Michiel, Charlotte Stapenhorst, Jule Bleue, Sonja Zimmermann, Pauline Heinz, Lilly Stoffelsmar, Lisa Marie Schütze, Sarah Strauß, Cecile Pieper, Emma Davidsmeier, Viktoria Huse, Felicia Wiedermann, Stine Kurz, Jette Fleschütz, Linnea Weidemann und Lena Frerichs, anscheinend wieder genesen nach Kreuzbandriss.
Ja, auch hier, wer nicht dabei ist, ist Nicke Lorenz. Warum steht hier jetzt erstmal nicht, aber okay. Auch im Tor ist Nathalie Kobalski und Lisa Schneider für Julia Sonntag. Da ist ja auch die Geschichte, dass sie schon als Zahnärztin arbeitet, ne? Irgendwas
ja,
war doch da.
Ja.
Sehr gute Torfrau, wird wahrscheinlich auch für Paris ein großes Wort mitsprechen. Ja, und ansonsten gilt auch, dass Walli auch viele Leute dabei haben, auch Lena Rerichs, die wieder genesen ist, wie du schon sagtest. Und da wird natürlich jetzt auch getestet. Aber auch hier sind ja sehr viele Stammkräfte dabei. Ja. Interessante Personalie ist auch Jule Pleuel, wie ich finde. Sehr gute Flügelspielerin. Ist ja vom MSC, ist dann zum Alster. Ja, auch da ist es sehr spannend, wie sich die Damen-Nationalmannschaft in Argentinien präsentiert. Schöne Spiele, immer Doppelt-Event. Ja. Erst Herrenspiel, dann Damenspiel. Finde ich gut. Ja. Herren machen das Vorspiel. Ja. Da siehst du, dass die Las Leonas eine andere Rolle spielen in Argentinien.
Heißt für Chris Faust und mich natürlich auch lange wach bleiben, 23 Uhr und 1.30 Uhr. Aber Chris, das passt ja auch dann alles ganz gut rein, so mit Super Bowl und hast du nicht gesehen. Also insofern. Nichts leichter als das für uns zwei. Und das war's auch mit Viertelpause für diese Woche. Nächste Woche dann, klar, großer Rückblick, Hallen-EM in Berlin, Pro League, wie ist es gelaufen in Argentinien, kurzer Blick dann wieder auf zweite Liga und Regionalliga und eure Themenwünsche, die könnt ihr uns natürlich wie immer zuschicken über Instagram Viertelpause-Podcast. Ihr findet uns mit unseren lustigen Reels bei TikTok natürlich auch und ansonsten auch auf Facebook, LinkedIn. Alles unter Viertelpause. Chris, das war's von mir und von uns. Ich sage Tschüss und Ciao aus Berlin und die letzten Worte gehören wie immer Chris Faust.
Macht's gut, Leute. Auch aus Frankfurt. Ciao, bis bald.